Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer ganz neuen Wertschätzung und dieses Mal ein Spiel mit einem ganz besonders leichten, eingängigen Titel, nämlich Nebukadnezar. Das ist das Spiel, das ich mir angeguckt habe, weil es eines ist, das mich schon lange Zeit gereizt hat, und über dieses Spiel spreche ich heute mit Sebastian Stange. Hallo Sebastian.
Ahoi hoi.
Was ging dir durch den Kopf, als du zum ersten Mal den Namen gehört hast?
Cooler Name. Kenne ich, wie andere vielleicht auch, als das Raumschiff oder dieses komische Gefährt, ja, in dem Neo und Co. In der Kinotrilogie Matrix unterwegs waren. Mhm. Ich musste dann tatsächlich googeln, wie der, um welchen Typen sich das letztendlich handelt, ne? Die Geschichtswissenschaftler unter euch wissen, ne? Im 6. Jahrhundert vor Christus, der Nebukadnezar der zweite König des Babylonischen Reiches im guten alten Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, Mesopotamien, ne? Eine der frühen, ja, Hochkulturen. Also spannender Shit, aber vor allen Dingen ein cooler Name. Ja. Der auch damals, ja, genau, gar nicht so ausgesprochen wurde.
Ja, wie würde, hast du da recherchiert? Das weiß ich nämlich gar nicht.
Da habe ich bei Wikipedia geschaut, aber das sind so viele Silben, die aneinander hängen, die ich, nee, das, forget about it. Aber das ist halt, ja, schon verdammt lange her.
Ja, es ist sehr lange her, und es ist vor allem, es ist wirklich eine spannende Titelwahl, weil der Name ist sehr sperrig, der ist sehr grob, aber ich finde, er fällt auch auf diese Weise sehr auf. Also wenn man sich so durch die Steam-Seiten so durchwälzt, ich finde, der Name Nebukadnezar fällt auf. Und jetzt auch rückblickend fällt mir auch auf, jetzt tatsächlich auch gerade in diesem Moment, woher eigentlich diese Namensgebung kommen könnte, vom Schauplatz mal abgesehen. Wir haben ja schon gesagt, spielt im Zweistromland, da als eine der ersten Hochkulturen überhaupt Babylon entstanden ist. Es orientiert sich an der Namensgebung, an den großen, auch inhaltlichen Vorbildern, nämlich Pharao und Cäsar. Mhm. Und da fällt mir jetzt gerade in diesem Moment auf, das ist eine sehr ähnliche Namensvergabe. Das ist ja total klug eigentlich. Ha!
So ist es. Der Name selbst ist zwar sperrig, aber die Namenskonvention ist dieselbe wie in den guten, ja, alten Aufbaustrategiespielen der 90er. Konkret eben die Pharao und die Cäsar-Reihe, die habe ich sehr gemocht. Ich glaube, dieses Studio, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, Imagination Software oder so, ja, die, ja, hatten auch noch Zeus, was in Griechenland gespielt hat. Also die haben so wirklich diese schönen 2D gekachelten Aufbauspiele mit Wuselfaktor und Stadtplanung, die habe ich damals auch sehr, sehr gern gespielt. Und Nebukadnezar wandelt wohl auch in der Selbstbeschreibung, in dem, was ich ein bisschen über das Spiel weiß, sehr stark auf dem Faden dieser Aufbauklassiker.
Mhm. Die beiden Macher des Spiels, die sind aus Tschechien, die sitzen tatsächlich alleine schon seit vielen, vielen Jahren an diesen Spielen. Die haben ursprünglich mal an den Truck-Simulatoren-Spielen mitgearbeitet und haben dann 2019 nach eigener Erzählung gesagt, so, wir haben jetzt diese Idee, wir wollen dieses Spiel nach Vorbild der alten Pharao und Cäsars machen, diese Aufbaustrategiespiele mit 2D-Grafik, bei denen man so isometrisch in die Welt reinschaut. Wir machen das jetzt einfach wirklich zu unserem Ding, und dann haben die 2019 sich da gegründet und jetzt dieses Spiel veröffentlicht. Anfang des Jahres ist es dann erschienen. Und das ist genau das. Die sind großer Fan von diesen beiden großen Vorbildern. Das heißt, wie schon gesagt, in einer 2D-Welt diese Städte hochziehen, Warenkreisläufe zu etablieren, so ein bisschen zu tüfteln. Wie kann man das denn alles optimieren? Wie kann man die Bedürfnisse meiner Leute befriedigen, die in dieser Stadt wohnen, und dafür sorgen, dass meine hoffentlich Metropole immer weiter wächst und immer weiter floriert? Und das ist die Idee von Nebukadnezar.
Ja. Und es ist halt nicht gerade die originellste Idee, und ich muss auch sagen, auf den ersten Blick sieht das Spiel bereits, wenn ich mir die Screenshots auf Steam anschaue, recht altbacken aus, ja. Da haben wir wirklich dieses Kachelgrid, aus dem die Spielwelt besteht. Wir haben eine Perspektive, wenn ich recht sehe, oder kann man das auch überhaupt noch irgendwie die Kamera drehen in verschiedenen Schritten, weil das ist ja alles harte 2D-Grafik.
Ja, also drehen kann man da nichts, man kann aber, wenn man möchte, ganz nah ranzoomen, aber man sollte eigentlich nicht, weil die Grafik, die ist wirklich, als würde sie aus den 90ern stammen und nicht besonders detailverliebt. Man kann es auf keinster Weise, um mal ein extremes Gegenbeispiel zu nennen, vergleichen mit dem sympathischen Wuselfaktor eines Annos, wo man nah ranzoomt und das Gefühl hat, man könnte jetzt auch hier gerade durch die Straßen laufen und hat das Gefühl, hier ist alles echt und wirklich. Hier merkst du dann ganz schnell beim Zoomen, okay, es wird matschig, die Texturen verlieren an Details. Das ist so eines der Spiele, das genießt man von weit oben, wo man sieht, okay, hier bewegen sich Dinge, alles scheint richtig zu laufen, aber ansonsten ist die Grafik auch eher zweckmäßig und nostalgisch, sage ich mal, aber hübsch. Also es hat so, du weißt ja dann, was ich meine. Es hat so diesen besonderen Charme irgendwie, aber es ist nicht hübsch. Es ist nicht hübsch. Hm.
So ein bisschen wie Pixelgrafik bei einem Indie-Spiel, ja, die ja vielleicht auch nostalgisch wirkt, aber wo es auch wirklich einen guten Künstler braucht und ein gutes Konzept, damit diese Grafik auch wirklich charmant wirkt. Mhm. Und das ist schon so die, und das war auch bei den Pharao und bei den Cäsar-Spielen so. Die sahen auch alle irgendwie ganz gut aus, weil die Grafik war damals auch ja irgendwie zeitgemäß und so weiter. Aber die hatten auch nicht so den Charakter wie zum Beispiel ein Siedler oder eine Anno-Reihe. Die waren schon immer so ein bisschen, hä? Und Nebukadnezar erscheint dann auch eher so ein bisschen charakterlos zu sein, zweckmäßig.
Vielleicht technisch künstlich wären die Worte, die ich sagen würde. Also es ist nicht so, dass man drauf guckt und irgendwann denkt, ach guck mal, was habe ich denn hier gebaut, den Leuten hier geht's gut. Was man stattdessen denkt bei einem Spiel wie Nebukadnezar ist, finde ich, guck mal, was ich hier gebaut habe, alles funktioniert reibungslos. Mhm. Also diese Optimierung und das ordentliche Stadtplanen, das steht im Vordergrund und in der Weise ist die Grafik auch zweckmäßig, weil die auch gar nicht so lange dazu einlädt, da ewig durch die Straßen zu marschieren mit den Augen und zu sagen, ach guck mal, wie schön hier eigentlich alles ist. Es hat mich stellenweise, wie ich das gespielt habe, erinnert an Factorio. Mm. Das ist ja ein Vergleich, den viele Menschen wahrscheinlich verstehen können. Factorio, so ein Spiel, in dem es auch darum geht, ganz viel zu optimieren, Ressourcenketten zu optimieren und wo es nicht mehr darum geht zu sagen, das sieht hier schön aus, sondern es soll zweckmäßig sein. Und ich finde, in diese Richtung geht Nebukadnezar ganz stark.
Du kannst mal ein bisschen beschreiben, was man nur im Spiel macht. Na klar, es ist ein Städtebauspiel, also wirst du wahrscheinlich irgendwo eine Stadt aus dem Boden stampfen, aber wie wird man da reingesteckt? Was ist denn da so das langfristige Ziel und was gibt's in den ersten Spielstunden so in die Hand?
Also Herz des Spiels ist tatsächlich die Kampagne, das sind 13 Missionen, die man spielen kann und die ersten 5 sind wie ein Tutorial gestaltet, da wird man wirklich ganz vorsichtig herangeführt, aber im Grunde folgen sie alle immer demselben Prinzip. Du startest in einer offenen Fläche, die passend zum Setting eher wüstenlandschaftig ist, damit ist auch eine ganz große Herausforderung verbunden, nämlich immer zu sehen, wo sind denn die wenigen fruchtbaren Felder für meine Wirtschaft, aber dazu später dann mehr. Und dann startet man im Nichts und dann fängt man sehr klassisch für dieses Genre an, zu sagen, okay, ich baue jetzt einfach mal 8 Häuser an der Straße. Und dann sieht man auch sofort, wie so kleine 2D-Figürchen da sofort wie aus dem Nichts herbeiwuseln, da einziehen und da drin verschwinden. Und dann kommt natürlich sofort die Meldung, okay, wir wollen, wenn wir hier schon wohnen, auch was zu essen haben, wir wollen was zu trinken haben. Und dann sagt man, okay, ich gehe jetzt zu diesen fruchtbaren Feldern und baue da als erstes eine Farm. Und dann kann man da auch ganz schön nicht nur dieses Nutzungsgebäude bauen, sondern auch sagen, hier möchte ich genau diesen Teil des Bodens möchte ich bewirtschaften. Und dann sieht man, wie die Leute da reinlaufen und anfangen, ihre Arbeit zu verrichten. Und dann sagt das Spiel natürlich, okay, wir produzieren jetzt hier Sachen, aber wir müssen die auch wohin bringen. Und dann baust du ein Lager, wo die Sachen abgelegt werden, dann baust du einen Markt, der die Sachen verteilt. Und das ist so das Kern-Gameplay. Und das ganze restliche Spiel dreht sich darum, darauf dann auch ganz klassisch immer mehr Komplexitätszonen drauf aufzubauen. Also plötzlich hast du neue gesellschaftliche Gruppen, die haben mehr Ansprüche, die musst du befriedigen, du musst deine Wirtschaft vergrößern und komplexer machen. Und das ist so dieses Core-Gameplay-Loop.
Das heißt also, das Spiel erfindet das Rad nur wirklich nicht neu. Was du gerade erzählt hast, ist eigentlich Städtebau-Urschleim.
Total, überhaupt. Also das Einzige, was da wirklich neu in diese Formel reinkommt, ist verbunden durch das Setting, die Herausforderung, dass es ganz dollen Platzmangel immer gibt. Du musst wirklich ganz genau schauen, die wenige Grünfläche, die ich habe und die essentiell ist für ganz viele landwirtschaftliche Produkte natürlich, wie nutze ich die optimal? Das ist so eine Besonderheit, die ich als neu identifizieren würde. Aber der Rest des Spiels, also wer in den 90ern so ein Spiel gespielt hat, kommt hier quasi ohne Tutorial wieder rein.
Witzig. Nun ist ja das alte Mesopotamien, ne, das Zweistromland, eine Hochkultur, auch gerade weil es an dem großen Fluss lag oder liegt, das hatten Hochkulturen damals an sich. Ist es in dem Spiel auch ein Faktor, sowas wie Flutgebiete und irgendwas, Aquädukte und Co., dass man auch irgendwie mit Wasser arbeitet, oder ist die Landschaft da eher so ein zufällig generierter Spielplatz, auf den man halt aufbaut? Oder ist es in den Missionen vorgegeben, wie die Struktur da aussieht?
Also es gibt tatsächlich immer nur vorgegebene Karten, die sind nicht zufallsgeneriert, weil ich mir vorstellen kann, dass es dann ganz schnell unspielbar wird, weil diese Flächen eben, die fruchtbar sind, die sind sehr reserviert. Da gibt es nicht viel. Es gibt Möglichkeiten, das finde ich ganz nett, tatsächlich wie auch damals Wasserkanäle zu setzen und zu graben und damit so ein bisschen den Hektar zu vergrößern an benutzbarer Grünfläche. Dann, also das ist funktioniert ganz einfach. Man packt einfach eine Pumpe an diesen Fluss ran, der übrigens nicht dynamisch ist. Da gibt es kein Hochwasser oder so. Mhm. Der ist einfach da, ist einfach eine Ressource. Packst du eine Pumpe dran, gräbst mit einem Linksklick einen Graben, der so ins Landesinnere führt, und je nachdem, wie viel Pumpen du angesetzt hast, desto mehr Wasser wird ins Landesinnere gepumpt, und dann siehst du auch sofort, werden graue Bodenkacheln oder weiße, gelbe Bodenkacheln werden zu grün. Und dann ploppt da eben ein bisschen mehr fruchtbare Fläche auf, aber das ist auch schon das Ausmaß, wie du mit diesem Wasser operieren kannst. Mhm. Also sehr grundlegend, wenig, wo man sagen würde, oh, Hochwasser, weiß ich nicht, wie geht man jetzt damit um? Das überhaupt nicht. Es ist wirklich sehr grundlegend.
Okay, okay. Aber es scheint ja immerhin, wenn ich mir die Steam-Screenshots anschaue, so ein paar moderne Features zu geben. Ich sehe da zum Beispiel irgendwelche Lenses, also andere Betrachtungsmodi für die Map, die dir irgendwelche Auskünfte geben. Wahrscheinlich über Angebot und Nachfrage oder irgendwelche Zones of Influence von irgendwelchen Spezialgebäuden.
Die gibt's tatsächlich und die sind auch super wichtig, weil, ich habe es ja schon angerissen, in diesem Spiel geht's vor allem darum, funktionierende Warenkreisläufe aufzubauen. Es wird dann zunehmend komplexer. Es geht dann ganz viel darum zu gucken, wie sind denn die Produktionsraten von verschiedenen Gebäuden. Wenn ich jetzt eine Farm platziere, wie schnell produziert die denn jetzt zum Beispiel Milch? Wie viele weiterverarbeitende Gebäude sollte ich denn da bauen? Wie lege ich Transportrouten an, damit die Leute auch versorgt werden? Und dafür braucht man dann wirklich diese Extra-Ansichten, die einem dann sehr technisch zeigen, also wirklich mit Diagrammen quasi. Da sind dann statt der Häuser, sieht man dann so gelbe und grüne und blaue Balken, die genau auf einen Blick anzeigen, wie viel wird denn hier gerade von welchen Gütern konsumiert. Und das ist super hilfreich und eigentlich auch notwendig, um dieses Spiel spielen zu können, weil es wirklich darum geht zu sagen, wie optimiere ich meine Ressourcen und die Warenkreisläufe? Und da bin ich, also ohne diese Grafiken, glaube ich, die höheren Schwierigkeitsgrade und die späteren Missionen, also quasi unspielbar. Also man braucht das unbedingt.
Okay. Ja, was ist denn da letztendlich die Herausforderung an dem Spiel? Ist es schwer oder ist es eher ein Schönbauspiel?
Ich muss sagen, das ist tatsächlich ein erstaunlich schweres Spiel. Oh. Also ich bin da, also die ersten 5 Missionen, die sind wirklich, da wird man herangeführt, das ist nicht sonderlich schwer. Übrigens, die Heranführung ist genauso altmodisch, wie das Spiel auch präsentiert ist. Das ist wirklich ein bisschen mühsam, da musst du am Anfang auch wirklich beißen, um dran zu bleiben. Da kriegst du knallhart einfach Textboxen reingeknallt, die auch relativ lang sind, wo dir wirklich nur erklärt wird, so, und jetzt so funktioniert das mit dem Brotbacken und jetzt mach das mal alles, bevor das nächste Tutorial in Fältchen aufploppt. Wird zwar so ein bisschen gerahmt von, hallo, ich bin Gilgamesh und ich erzähle dir, wie man dieses Spiel spielt, aber das bringt natürlich nichts. Also das ist nichts, was es dann einfacher macht. Das ist ein bisschen knöchig und ein bisschen holzig und ein bisschen trocken, aber dann, wenn man dann wirklich mal jetzt in der Situation ist, okay, und jetzt haben wir dir erstmal alles beigebracht, jetzt schaff mal, keine Ahnung, 2000 Menschen in deiner Siedlung zu versammeln, da merkst du ganz schnell, die größte Herausforderung ist wirklich, diesen Platz richtig auszunutzen, zu gucken, wo baue ich landwirtschaftliche Gebäude und wie optimiere ich diese Transportrouten. Und das ist wirklich ein Tüftelspiel. Und vor allem, also nur um ein Beispiel mal zu nennen, wo ganz schnell Verzahnungen anfangen, wo man auch wirklich dann wie bei einem Factorio auch davor sitzen muss und überlegen muss, was mache ich hier eigentlich und wie mache ich das eigentlich? Wenn du zum Beispiel Bier brauen willst, brauchst du 3 verschiedene Produktionsgebäude, die diese Ressourcen zusammenbringen. Und in jedem dieser Produktionsgebäude arbeiten unterschiedliche gesellschaftliche Klassen. Hier arbeiten die Bauern, dort arbeiten die Bürger. Und wenn du jetzt irgendwo in der Stadt mal eine Verknappung von Ressourcen hast und die Bürger sagen so, hier bleiben wir nicht, weil unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Es passiert also wirklich so, mit einem Schnipsen sagen die sofort, okay, gerade werden meine Bedürfnisse nicht erfüllt, ich gehe, dann ziehen die aus der Stadt weg und plötzlich fehlen dir die Arbeitskräfte für die Bierbrauereien, du kannst nicht mehr so viel produzieren und immer mehr Leute sagen, Moment mal, wo bleibt denn mein Bier? Und immer mehr Bürger ziehen ab und ganz schnell kann so ein Wirtschaftskreislauf völlig aus den Fugen geraten und das ist eine ganz große Herausforderung von dem Spiel, alles im Blick zu behalten, ganz schnell auf Krisen zu reagieren und diese Verzahnung zu durchblicken. Und das ist wirklich nicht einfach.
Kann das sein, dass es auf eine Art und Weise außer Kontrolle gerät, dass man nichts anderes tun kann, als auf diesen Spielstand pfeifen und irgendwie einen früheren Spielstand laden? Oder gibt es immer die Möglichkeit, sich aus so einem Loch rauszuarbeiten?
Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, man kann sich immer wieder rausarbeiten. Aber dann ist eben die Frage, macht das denn einem wirklich Spaß? Mhm. Also ich hatte Momente, da habe ich mir gedacht so, ach spannend, das ist jetzt hier, entsteht irgendwo gerade ein Problem. Offenbar hat eine Transportroute, habe ich nicht richtig gelegt, da wurden Leute nicht versorgt, plötzlich fehlen mir irgendwo Arbeitskräfte. Herauszufinden, wo das Problem liegt, das fand ich manchmal wirklich spannend, zwar wie so ein Detektivspiel, wo ist hier gerade ein Problem in meiner Gleichung. Manchmal war es aber auch frustrierend, wo ich dann gedacht habe, okay, ich wollte jetzt wirklich doch einfach nur ein Produktionsgebäude mehr errichten und plötzlich sind die Lager alle viel zu schnell voll, plötzlich muss ich eigentlich auch ganze Produktionskomplexe neu errichten, weil ich so wenig Platz habe. Das war dann frustrierend. Also das kann ganz schnell, finde ich, in die eine oder die andere Richtung ausschlagen.
Gibt es eine schöne Progression in dem Spiel? So, ich finde das ja auch wichtig bei so einem Aufbauspiel, dass man halt mit Lehmhütten anfängt und irgendwie ein paar Kartoffelfarmen und weiß ich nicht, vielleicht irgendwie ein Stadtzentrum, ja, ein Markt, und später baut man dann halt riesige Paläste, Reihenhäuser. Ich weiß gar nicht, ob es die damals schon gab, aber halt so ein Kram, dass man da immer neues Zeug freischaltet und auch immer praktisch neue Ziele hat, auf die man hinarbeiten kann, auf die man auch neugierig ist.
Ja, das gibt's auf jeden Fall. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Das ist ja auch ganz typisch für dieses Genre, dass du relativ einfach anfängst. Wie gesagt, am Anfang ziehst du 8 Häuser hoch, packst eine Straße dran und dann noch vielleicht ein landwirtschaftliches Gebäude. Dann passt das erstmal. Aber ganz schnell entdeckst du dann, zum Beispiel in diesen Häusern, wo die Leute wohnen, aha, hier wird mir angezeigt, die sind kurz davor aufzusteigen in die neue Bürgerschicht, in eine neue gesellschaftliche Schicht, die mir dann auch mehr Steuern bereiten, wenn ich denen 2 neue Ressourcen liefere. Meinetwegen jetzt Keramik und Wasser. Und dann sucht man in diesen übrigens sehr übersichtlich angeordneten Gebäudereitern, wo sind denn diese Gebäude, was wollen denn die von einem? Dann baut man die und dann sieht man, ach guck mal, das funktioniert. Jetzt wird hier Wasser und Keramik zu meinen Bauern geliefert, die, wie schon angesprochen, steigen sofort auf, werden sofort zu Bürgern. Und ich merke, Moment mal, jetzt habe ich ja keine Bauern mehr, die für mich in der Landwirtschaft arbeiten, sondern nur noch Bürger. Das heißt, ich sollte neue Hütten hochziehen, aber verhindern, dass die versorgt werden mit diesen Luxusgütern, damit die weiterhin als Bauern bei mir arbeiten. Und schon hast du so eine kleine Aufgabe für dich. Schon musst du überlegen, wie ordne ich denn jetzt diese Gebäude an? Wie lege ich die Transportrouten, damit die nicht aufsteigen? Und das sind so, finde ich, ganz schön natürlich entstehende Missionchen, die man sich so selber gibt und sich immer wieder überlegen muss, wie halte ich hier diese Siedlung im Gleichgewicht? Wie schaffe ich, dass alles am Laufen bleibt? Und das, finde ich, macht das Spiel sehr schön. Und vor allem, wenn du dir auch Screenshots anguckst, du siehst spätere Städte, die werden riesig. Die werden riesengroß. Da gibt's richtige Stadtviertel dann. Und da die Übersicht zu behalten, das ist schon ein Reiz, den dieses Spiel ausmacht.
Gibt's denn da auch diese klassischen Micromanagement-Geschichten oder diesen Fluff, wie ihn SimCity und Co. mitbringen? Das heißt, es können Brände entstehen und man braucht praktisch eine Feuerwehr und eine Polizeistation und ein Krankenhaus und Schulen und so ein Kram. Also natürlich ist es jetzt das moderne Äquivalent, aber gibt's sowas in der Art in Nebukadnezar und ist es irgendwie cool?
Also man merkt, das Spiel wurde veröffentlicht und auch so entwickelt, erstmal mit dem Fokus auf die Produktionsketten und auf diese Idee, was brauchen die Bewohner dieser Siedlung, um glücklich zu sein. Und da geht es dann ganz viel darum, um das Prestige der Siedlung. Das heißt, stehen hier Monumente rum, man kann sich Monumente bauen, das ist eine ganz Besonderheit des Spiels. Riesengroße religiöse Anlagen, die wirklich nur dafür da sind, das Prestige an der Nachbarschaft zu heben und die Zufriedenheit der Leute zu stärken. Die kann man auch selber sich ein bisschen zusammenbasteln. Aber sowas wie ein Schulsystem oder ein, ich muss gucken, oder sowas wie eine Kriminalitätsrate zum Beispiel. Diese Kriminalitätsrate, die wurde jetzt angekündigt als Versprechen für eines der kommenden Updates, sowas gibt's aber noch gar nicht. Und das zeigt, finde ich, ganz beispielhaft, dieses Spiel ist momentan vor allem immer noch eher ein Factorio als ein SimCity. Also die Dynamiken der Leute stehen noch ganz weit im Hintergrund. Es geht vielmehr um diese Grundfrage, wo produziere ich was und wie organisiere ich meine Produktionsrouten, damit jeder alles bekommt. Das sind immer noch die Fragen im Vordergrund.
In Factorio ist ja dann vor allem auch ein Spiel, wo man die Produktionsketten auch räumlich gut herstellen muss. Also Warenwege, Laufbänder, also hier Förderbänder und sowas. Ist denn auch die Infrastruktur in Sachen Verkehr und Wege und Routen wichtig? Oder ist es eher wichtig, dass die richtigen Gebäude einander in der Nähe stehen und die Leute kümmern sich schon, dass die Waren von A nach B kommen?
Ja, letzteres ist ja so ein bisschen das Prinzip von Anno 1800, da kennt man das ja, diese Einzugsradien, da packst du einfach einen Holzfäller an Sägewerk in die Nähe und dann läuft das von alleine, die machen das von alleine. In diesem Spiel musst du alles händisch selber machen. Das sind diese Transportrouten, von denen ich gesprochen habe. Das heißt, wenn du ein Lager hast, in dem Waren liegen, musst du händisch jedem einzelnen Warenlieferanten sagen, bringe diese Waren dorthin. Und dann ziehst du wie bei so einem Städtebauspiel, wie so eine Busroute, ziehst du verschiedene Checkpoints durch die Stadt, damit du genau, also du kannst komplett kontrollieren, wo wer mit welchen Waren langläuft und sie abliefert. Weil die Leute sitzen quasi alle daheim, du musst denen die Sachen bringen. Und das ist natürlich auch gewollt so, weil du so die Kontrolle darüber hast, welche Viertel werden mit welchen Waren versorgt und welche Viertel steigen in der Folge dann auch gesellschaftlich auf. Und das Spiel illustriert das aber ganz schön. Also es ist nie die Frage, also ich habe immer das Gefühl, ich weiß ganz genau, wenn ich hier eine Route entlang ziehe, wer bekommt dann welche Waren? Das wird von dem Spiel ganz schön präsentiert und lesbar gemacht. Aber man muss schon diesen Willen mitbringen und diesen Spaß mitbringen, diese Routen selber zu ziehen. Hm. Das ist kein Spiel, das ich von alleine spiele.
Okay.
Ja.
Okay, irgendwie überraschend. Aber hier so Straßen und so weiter, die werden nicht automatisch. Die musst du auch noch hinpflastern und sowas.
Genau, genau. Alles, das wird alles komplett selber gebastelt, ja.
Okay, dann sprich nochmal über diese Monumente. Ich habe das auch als einer der Bullet Points bewirbt, ja. Das Spiel, dass man da seine eigenen Monumente aus einem Baukasten machen kann. Und da habe ich mir auch Screenshots angeschaut und mich nachher über den echten Nebukadnezar und das alte Babylon informiert und da auch gesehen, oho, im alten Mesopotamien, ja, diese Stufentempel, diese Ziggurats, die trifft das Spiel ja optisch schon sehr geil. Da scheinst du dir deinen eigenen Ziggurat bauen zu können. Ist es etwas, was dem geschichtsbegeisterten Dom Spaß gemacht hat?
Also es ist vor allem, also es hat schon Spaß gemacht, weil das sind Gebäude, die baust du relativ spät. Das sind Gebäude, wie auch in der echten Welt, wirtschaftlich binden die unheimlich viele Arbeitskräfte, die verlangen eine Ziegelressource, die du dafür extra anfertigen musst und wirklich auch viele davon. Das heißt, es ist eh etwas, mit dem setzt du dich etwas später auseinander. Und wenn du das dann an diesem Punkt kommst und sagst so, und jetzt baue ich dieses Monument, um das Prestige meiner Siedlung zu heben, um die Leute zufriedener zu machen, einfach auch nur, weil ich es kann, diese Baustelle erstmal auf den Boden zu packen und zu sagen, hier ist jetzt die Grundfläche, auf der werde ich dieses Monument bauen, das ist schon, finde ich, so der erste Moment, wo man schon mal sagt, boah, das ist wirklich groß, weil dieses Gebäude ist wirklich allein von der Grundfläche riesig. Und dann kannst du sagen, okay, entweder du nimmst einfach Baukasten, so wie es vom Spiel schon vorgegeben wurde, einfach ein Standardmonument ist in Ordnung, oder du baust dir das wirklich selber. Da musst du bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllen, es muss eine bestimmte Anzahl an Etagen haben, damit es als Monument gilt, es muss eine bestimmte Anzahl an Türmchen haben, aber dann die selber zu bauen, von wo sind welche Treppen, wie hoch ist das, welche Farben hat das eigentlich, das macht wirklich Spaß. Also das hat mir wirklich Spaß gemacht, da so ein bisschen zu experimentieren. Man merkt natürlich auch, je höher dieses Gebäude wird, desto mehr Ressourcen wird das auch verschlucken. Aber das macht schon Spaß. Das ist auch nicht so, man sagen würde, dafür kauft ihr Nebukadnezar. Aber das ist halt total nett, dass man sich da selber so ein bisschen was zusammenbasteln kann. Das mag ich sehr gerne in solchen Spielen.
Das ist vielleicht eine schöne Belohnung. Mich erinnert das ja, irgendwie genau, ja, an den Thronsaal in den ersten Civilization-Spielen.
Ja,
den man auch ab und zu ja aufrüsten und einrichten konnte.
Oder auch Foundation, auch so ein Spiel, also ich immer mal wieder spiele, so ein Aufbaustrategiespiel in so einem Comic-Mittelalter. Mhm. Auch da kannst du Kirchen selber bauen und Türme eigen setzen. Das macht immer Spaß. Es gibt dir immer noch mal so eine Wirkkraft und sagt dir, guck mal, das hast du gebaut.
Ich habe das Gefühl, das Spiel ist eine ganz schön trockene Angelegenheit. Gibt's irgendwie Fluff ringsrum? Also irgendwelche netten Geschichten, irgendwelche Charaktere? Du hast gesagt, Gilgamesch kommt da irgendwie vorbei im Tutorial und so. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das allzu viel ist, oder?
Nee, also das ist wirklich trocken, es ist wirklich trocken. Also was du als Fluff ganz vorsichtig formuliert bekommst, ist zum Beispiel, wenn du die Kampagne spielst, wie gesagt, Herzstück des Spiels, es gibt auch noch Szenarien, über die können wir gleich sprechen, aber wenn du die Kampagnen spielst, am Grad der Präsentation des Fluffs ist folgendes, du bekommst eine Karte, die aussieht wie aus einem Geschichtsbuch der 90er, also wirklich relativ trocken einfach, ne, genau. Und nebendran erstmal einen schönen langen Infotext, welche Kulturen denn damals so existiert haben, warum die untergegangen sind. Die sind schon ganz nett geschrieben, aber also wirklich jetzt, also nicht mitreißend, also überhaupt nicht. Und da, das überklickt man schnell mal. Das ist wirklich, und das war es auch. Also mehr Fluff kommt da nicht. Das Spiel ist wirklich in der Hinsicht ein Buchhalterspiel. Mhm. Das ist nicht wie in Crusader Kings 3, wo nicht nur dramatische Dinge passieren und die auch nett inszeniert werden, sondern das ist wirklich ein trockenes Spiel in der Hinsicht.
Schade. Was gibt's denn, wenn man eine Mission abschließt? Fanfaren? Irgendeine Gold- und Sternewertung? Oder sagt dann der Buchhalter einfach, okay, der Vorgang ist hiermit abgeschlossen?
Ja, da steht dann tatsächlich so, ja, alle Ziele erreicht, du kannst jetzt weiterbauen oder die nächste Mission spielen. Also ganz klassisch. Also wirklich ganz klassisch. Mehr kann man da nicht erwarten, offenbar.
Oh Mann. Also ich habe das ja früher echt gern gespielt, aber ich glaube, die Nostalgie da wieder aufleben zu lassen, wäre es für mich nicht das trockene Gameplay wert. Denn das scheint ja schon nicht das bequeme Wuselspiel zu sein, dass man einfach mal ein bisschen laufen lässt und wo man hier und da mal fummelt und sich daran erfreut, wie das alles halt so vor sich geht. Siehe halt eher so Richtung Anno oder Siedler. Mhm. Die ja schon irgendwie zahm sind, sondern das scheint ein Aufbauspiel zu sein, wo man sich mit gerunzelter Stirn nach vorne lehnen muss und sehr konzentriert bei der Arbeit sein. Igitt.
Ja, es ist ein Denkspiel. Es ist wirklich ein ganz tolles Denkspiel, weil ich erinnere mich auch noch, vielleicht liegt es auch daran, dass ich da einfach etwas jünger war. Die Cäsar- und Pharao-Spiele, die waren ja auch sehr ähnlich so, aber da habe ich immer wieder auch Momente gehabt, da erinnere ich mich noch, ich habe die jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt, aber da saß ich davor und dachte mir, das sieht richtig schön aus, was ich hier gebaut habe. Hier ein Kolosseum und dann hier die Aquädukte mit diesem schönen strahlenden Blau da drin. Vielleicht liegt es hier auch am Schauplatz, dass eh alles schon mal ein bisschen trockener und grauer daherkommt, weil es spielt halt nun mal in der Wüste und so viel Farbe ist da nicht. Aber auch von den Spielmechaniken her, das Spiel verlangt von dir viel Nachdenken, viel Tüfteln und hat ganz wenig von diesem Reiz, den ich persönlich ja so sehr mag, dieses einfach mal gucken und zuschauen, was du da gebaut hast. So, es ist immer mit diesem Gedanken, wo kann ich als nächstes optimieren, wo gibt es Probleme, was muss ich noch besser machen? Und da muss man halt Bock drauf haben, weil ich glaube, wenn man da Bock drauf hat, das macht das Spiel schon sehr gut. Gleichzeitig aber ist es auch ein Spiel, du merkst, zwei Leute sind dafür hauptverantwortlich, die hängen jetzt schon 2 Monate und länger an diesem Update 1.2, dass jetzt zum Beispiel diese Kriminalität, wie gesagt, einführen soll, dass so ein paar Komfortfunktionen einführen soll. Das dauert alles ganz schön. Also das ist so ein Liebhaberspiel für Buchhalter, aber auf die schönste Art, wie man es nur meinen kann. Das meine ich nicht abwertend.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch bei, wenn es nur 2 Entwickler sind, dass die halt schon ein Stück weit auch so ein bisschen verkopft sind, so ein bisschen betriebsblind, was Zugänglichkeit und Genrekonventionen angeht und dass sie halt genau ihr Spiel schrauben, wie es ihnen Spaß macht, aber die stecken halt auch schon tief im Genre drin. Wie ist denn das mit dem Szenario? Ich fand das irgendwie sehr geil. Mhm. Wir haben ja schon anfangs drüber gesprochen, Nebukadnezar, was für ein cooler Name, was für eine schöne Vorlage. Ne? Euphrat und Tigris, 2-Stromland, das hatte ich zuletzt im Geschichtsunterricht damals. Aber es ist eine coole, ein cooles Szenario und etwas, das in der Spielewelt immer noch ein bisschen unterrepräsentiert ist und auch generell in Kunst und Kultur aktuell. Da kommen nicht die meisten Geschichten her, das spielen nicht die meisten Hollywood-Filme oder auch irgendwie Historien-Epen. Gibt dieses Szenario irgendwas her? A, für dich, auch als Geschichtsinteressierten, und B, gelingt es dem Spiel, die Besonderheiten dieses Szenarios in irgendeiner Form hervorzuheben oder zu nutzen?
Also, um an der letzten Frage anzufangen, ich finde, es sind ein paar wirklich nette Ideen dabei. Es ist vor allem diese Sache mit der Bewässerung, weil das ergibt sich aus diesem Setting, dass sie wirklich dann auch das beachtet haben und gesagt haben, okay, es spielt eine Rolle, wo du deine Wasserkanäle setzt, wie du diesen Platz nutzt, der immer sehr beschränkt ist. Das finde ich ist schön. Es ist auch von der Präsentation her ein Spiel, das sich sehr in seinem Setting suhlt. Also man hat dann ganz klassisch diese orientalisch klingende Musik, die finde ich auch schön zu hören ist, die ist nicht so aufdringlich. Man merkt einfach, ach, wenn ich die Augen zumache, ich bin da schon irgendwo, ne, Mesopotamien.
So Civilization-Style, ne, einfach so ein paar, genau, authentische Klänge.
Genau, richtig. Ich bin jetzt leider kein Experte, aber es fühlt sich alles sehr orientalisch an. Man macht die Augen zu und denkt sich, klar, das klingt für mich wirklich auch nach Mesopotamien, so stelle ich mir das irgendwie vor. Das ist ganz angenehm. Auch die Gebäude selbst, man guckt drauf und sieht auch sofort, das ist nicht ein Caesar Reskin oder so, sondern das sind eigene Gebäude, die sehen auch irgendwie alle sehr orientalisch aus. Und dann darf man manchmal noch so in die Geschichte hineingucken über den Tellerrand, wenn es dann darum geht, mit anderen Nachbarn zu handeln. Aber das darf man sich nicht so spannend vorstellen, wie es jetzt vielleicht klingt. Das funktioniert nämlich so, man baut einen Hafen, kriegt dann eine Übersichtskarte wieder aus dem Geschichtsbuch der 90er. Da stehen dann verschiedene Namen von umliegenden Siedlungen, die kann man anklicken und dann Waren auswählen, die man importieren oder exportieren möchte. That's it. Ja, das war's.
Das gute alte An- und Verkaufsmenü.
Ja, genau. Und das ist auch wieder so super grundlegend, aber das ist dann irgendwie, das ist schon spannend, weil man merkt, okay, ich werde niemals in meiner Siedlung sowas wie Elfenbein herbekommen, ich werde niemals Kupfer abbauen können. Das sind über 30 Ressourcen, die es in dem Spiel insgesamt gibt. Einige davon muss ich immer importieren. Und dann so, das so ein bisschen zu organisieren, das ist dann auch wieder so ganz nett und wieder so buchhalterisch befriedigend, aber weiter geht es dann nicht. Also ich finde, ich ziehe da eine Faszination raus, aber ich merke auch ganz schnell, im Gegensatz zu einem Anno zum Beispiel, was so schön inszeniert, auch so ansprechend inszeniert, wenn mich die Spielmechanik nicht interessieren, dann wird mich das Setting auch nicht durchretten. Da werde ich dann ziemlich schnell sagen, es ist zwar schön, aber das Spiel, das wird dadurch nicht erträglicher, wenn ich dafür keinen Nerv habe.
Hast du den Nerven verloren?
Also ich habe in der Kampagne manchmal wirklich ein bisschen, also die Beherrschung verloren, weil das Spiel so schwer war. Also waren echt so Momente, das war dann so der Klassiker, die ich schon angesprochen habe, die Situation, wo du Ressourcen erntest und die bereitstellst und plötzlich ziehen Leute weg und dann herauszufinden, was ist denn das Problem? Und dann stellst du fest, das Problem war einfach nur, dass eine Karawane nicht gecheckt hat, also dass ich das nicht richtig angelegt habe, von welchem Warenlager sie welche Produkte wohin bringen müssen. Und dadurch ist ein ganzes Stadtviertel ausgezogen. Das sind Momente, da habe ich ein bisschen geschrien. Das war ein bisschen anstrengend. Aber also ich habe es geschafft, ich habe es bis zum Ende durchgezogen. Und dann habe ich mir diese Szenarien angeguckt. Und da war ich dann so ein bisschen unterwältigt. Weil vielleicht können wir das jetzt hier noch direkt so ein bisschen mitnehmen. Zum Release des Spiels wurde versprochen, ein Sandbox-Modus und diese Kampagne. Tatsächlich erschienen ist aber nur die Kampagne. Sandbox-Modus war ganz lange einfach nur ein Menüfeld im Hauptmenü, hinter dem sich aber nichts verbarg. Und mittlerweile gibt es Szenarien. Und diese Szenarien sind im Grunde 5 kleine Sandbox-Wäldchen, die vorgeneriert sind und in denen du einfach frei bauen kannst. Mehr aber auch nicht. Keine besonderen Herausforderungen, keine besonderen Events. Einfach nur, hier hast du 5 Karten, die wir gebastelt haben. Darauf kannst du spielen. Das war ein bisschen, muss ich sagen, unterwältigend. Da hatte ich irgendwie mehr erwartet, noch irgendwie spezielle Herausforderungen oder weiß ich nicht, irgendwie sowas. Aber das war dann wieder sehr, sehr, sehr grundlegend.
Schon witzig. Ich habe ein bisschen anderes Spiel erwartet, ehrlich, vom ersten Draufschauen. Etwas gemütlicheres, als du es gerade beschreibst, aber du machst es mir gerade nicht sehr schmackhaft. Gibt es denn irgendwie eine Möglichkeit, sich das Spiel leichter zu machen? Gibt es Schwierigkeitsgrade oder irgendwelche Cheat-Funktionen oder ist es halt einfach nur ein knackiges Logistik-Puzzle?
Also tatsächlich gibt es vor jeder der Missionen und auch der Szenarien kannst du einen von 5 Schwierigkeitsgraden auswählen. Die zeigen dir auch genau an, was verändert wird. Da geht es dann um so Dinge wie, die Leute sind nicht so schnell unzufrieden oder du musst etwas, oder die Waren, die seltenen, werden etwas schneller produziert oder etwas häufiger abgelegt. Das sind so kleine Stellschrauben, die man tatsächlich sich stellen kann, um das Spiel auch spürbar leichter zu machen. Aber trotzdem, ich glaube, es macht damit nicht unweigerlich mehr Spaß, weil es wird immer wieder bei diesem Spiel um die Frage gehen, habe ich Bock, ein Spiel zu spielen, in dem es darum geht, optimale Warenkreisläufe herzustellen und wirklich alles bis auf das letzte Quäntchen perfekt zu optimieren, was Produktionsketten und Zufriedenheit der Bevölkerung angeht. Und wenn man das mit Nein beantwortet, ich glaube, dann hilft das auch nicht, dass man den Schwierigkeitsgrad ein bisschen runterstellen kann.
Okay, dann bin ich hiermit raus. Das Spiel klingt nämlich für mich wirklich so ein bisschen wie Excel-Listen ausfüllen, so ein bisschen wie Arbeit. Und das ist nicht der Grund, warum ich spiele. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es absolut sein Publikum hat. Die beiden Entwickler haben ja nicht umsonst den Stein ins Rollen gebracht. Gibt ja ein Bedürfnis und das ist ja auch durchaus positiv bewertet bei Steam.
Ja, und ich muss auch sagen, das, was es macht, stimmt, das sind jetzt über 600 positive Reviews. Das steht jetzt bei den kürzlichen Rezensionen bei sehr positiv und alle insgesamt bei größtenteils. Das ist schon nicht übel. Und ich finde auch, das muss ich auch nochmal betonen, das, was es macht, macht es sehr kompetent. Also die kennen sich wirklich aus in diesem Genre und die wissen ganz genau, was sie wollen. Dieses super Optimierspiel, das auch sehr fordernd ist. Also wirklich mit einer Betonung auf Schwierigkeitsgrad, auch für Genre erfahrene Menschen fordernd. Aber das macht es auch Leuten da draußen, die jetzt gerade zuhören, glaube ich, sehr leicht für sich zu sagen, das ist was für mich oder nicht, weil man muss Interesse an diesem Kernspielloop haben, der ganz oft sich wie Arbeit anfühlt.
Ah, sehr schön. Das ist gut, da hast du endlich mal ein Strategiespiel vorbeigebracht, wo ich relativ schnell und klar eine Meinung dazu erzeugen konnte.
Das ist gut.
Ich hatte gehofft ursprünglich, dass du das als Geschichtsinteressierter deutlich mehr feierst, dass da sehr viel mehr drinsteckt für dich. Aber es scheint ja nicht über ein paar Auszüge aus dem Dirke-Atlas oder aus dem Geschichtsbuch hinauszugehen.
Nee, tatsächlich nicht. Also, wie gesagt, ist schön, was sie aus dem Setting da so rausholen, auch was die Spielmechaniken angeht, vor allem Platzmangel und mit den Bewässerungen. Aber ich sitze da auch nicht davor und denke mir, mein Gott, das ist ja hier eine kleine Zeitreise. Also, dafür ist es viel zu deutlich, worum es hier in dem Spiel geht, nämlich Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und da hat es mir dann irgendwann gereicht. Es war toll, wenn es mal geklappt hat und es war auch befriedigend, weil wie gesagt, das Spiel ist in dieser Weise sehr kompetent. Aber ich glaube, ich bin dann doch einfach mehr dieser Wuselmensch. Ich mag es manchmal einfach nur bei einem Anno zuzugucken, wie der Holzfäller zum Holzbaum läuft da und seine Planken rausschlägt. Und das liefert das Spiel halt gar nicht. Und das will es ja auch gar nicht. Ja.
Nee, ohne Scheiß, das Gespräch mit dir erinnert mich auch jetzt echt eher daran, dass ich voll neugierig auf Ubisofts neues Siedlerspiel bin. Was ja aber auch irgendwie nochmal deutlich verschoben wurde und irgendwie neu angefangen. Da hatte ich vor Jahren mal eine Gamescom-Präsentation gesehen, Prä-Pandemie, das dürfte 17 oder 18 gewesen sein. Und das hatte einen Wuselfaktor wie die Angst, aber da bin ich ja mal gespannt. Und generell, das Aufbaugenre ist jetzt in den letzten Jahren schon ganz schön nischig geworden. Es gibt jede Menge, aber es sind alles eher Indie-Spiele.
Ja, und vor allem die Spitzen sind halt krass. Also wirklich hier Nebukadnezar, was ich schon auf eine Weise als so ein Hardcore-Aufbaustrategiespiel sehen würde, weil es ja wirklich fordernd ist. Und auf der anderen Seite sowas wie Foundation, das ich schon angesprochen habe, komplett auf der anderen Seite der Skala, auch Aufbaustrategie, auch Optimieren von Warenkreisläufen. Aber da musst du also wirklich dich schon anstellen, um ein Spiel zu verlieren. Da hast du so einen Wohlfühlraum um dich herum. Und das finde ich spannend in diesem Genre, wie sich das immer mehr... Also wo Einzelentwicklerteams wissen, ich habe Bock auf diese eine Art von Spiel in diesem Genre und mach genau diese spitze Spielerfahrung. Diese Allrounder gefühlt sehe ich sehr wenige.
Stimmt. Sehr viel von diesen Aufbauspielen gehen so in Richtung Entspannungslegespiel. Ich glaube Dorfleben oder wie das hieß, das auch in Deutschland produziert wurde. Towns, irgendwas, wo man praktisch sich automatisch generierende Städte aneinander stöpselt und sowas, die dann auch nur noch einen leichten Puzzle-Charakter haben. Das ist schon krass, was aus dieser Saat der Oldschool-Städtebauspiele geworden ist. Oder wir haben City Skylines, was halt echt ein Verkehrsinfrastruktursimulator ist.
Ja.
Aber
ja.
Die großen AAA-Spiele gibt's nicht mehr. Also wirklich, das Siedler ist es lange verschoben. Ich glaube nicht, dass EA nochmal ein SimCity macht. Wir werden es vielleicht Ende Juli wissen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, weil es ist nicht mehr Mainstream. Lange nicht mehr.
Ja, es ist seltsam, weil also dieser Reiz, der geht nicht kaputt, finde ich, an dieser Art von Spiel. Dieses Gefühl, ich habe was gebaut, ich habe dafür gesorgt, dass der Laden hier läuft und dass der Laden vielleicht dabei auch wunderschön aussieht. Das ist so eine Befriedigung, finde ich, die wird ja nicht alt. Sowas macht den Leuten immer Spaß und dass das nicht genährt wird, dieses Bedürfnis, das wundert mich auch.
Vielleicht hat inzwischen das Publikum so unterschiedliche Erwartungen und Ansprüche an diese Sorte Spiel, dass es vielleicht noch besser ist, dass die alle in ihren einzelnen Spitzen von kleineren Teams bedient werden, weil ich meine, auch das, wann waren das, 2011 oder 10, dieses SimCity?
Ja, ja.
Das war ja kein schlechtes Spiel. Das hat funktioniert. Es hat bloß nicht die Erwartungen der Leute da draußen erfüllt. Und ist deswegen eigentlich in der Luft zerfetzt worden. Das war krass.
Ja, liegt halt auch an diesem Namen. Ne? Da haben auch viele Menschen, glaube ich, sind da sehr investiert und erwarten da was ganz Besonderes. Vielleicht bräuchte es diese neue Marke, aber wahrscheinlich sitzen da Menschen im Anzug im Meeting und sagen, das lohnt sich nicht, da wird niemand kaufen. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber das sind offenbar die Prognosen.
Bin gespannt. Vielleicht haben wir auch irgendwann wieder, ich meine, das ganze Genre ist ja so aufgeweicht mit Survival-Aspekten und Co. Und Valheim kann man ja auch als eine Art Städtebausimulator sehen, wenn man das ganz weit spannt, diesen Begriff. Vielleicht erleben wir tatsächlich in den 10 Jahren nochmal irgendwie den Indie-Hit, das Erfolgsstädtebauspiel, das niemand hat kommen sehen, das uns komplett den Stuhl unter dem Arsch wegzieht. Das wäre super. Aber ehrlich gesagt, ich bezweifle es.
Oder die Wertschätzung wird jetzt hier erscheinen und einen Tag nach Ausstrahlung der Wertschätzung wird sowas angekündigt. Genau sowas und dann ist das hier alles egal gewesen.
Ja, sehr gut. Wir nutzen Murphy's Law für uns.
Ja, genau.
Ausgezeichnet. Nee, also dennoch, schön, dass du dich geopfert hast. Ja.
Ja.
Es scheint ja auch gar nicht so schlimm gewesen zu sein. Wie ist denn dein insgesamtes Fazit zum Spiel? Da scheinen ja schon irgendwie zwei Herzen in deiner Brust zu schlagen. Auf der einen Seite irgendwie doch Wertschätzung dessen, was das Spiel kann und bietet. Und du scheinst auch ein bisschen enttäuscht zu sein oder vielleicht ein bisschen traurig, dass es dann doch nur das ist und dann auch noch schwer.
Also ich glaube, ich war eine ganze Zeit lang, vor allem zu Beginn des Spiels, in der ersten Hälfte vielleicht sogar noch, war ich relativ angetan davon, weil es eben, wie gesagt, sehr kompetent wirkt. Die wissen genau, was sie machen wollen. Es macht einfach Spaß, Städte hochzuziehen und Warenkreisläufe irgendwie aufzubauen. Aber dann kommt der Punkt, wo es so schwer wird, wo man wirklich dann intensiv nachdenken muss, wo kleine Kleinigkeiten schon zu Katastrophen führen können. Und das ist der Punkt, wo ich persönlich merke, das ist nicht mehr mein Spielgeschmack. Das will ich nicht. Ich will entspannen bei solchen Spielen und nicht mich nach vorne lehnen und nach den kleinen Fehlern im Detail suchen. Und das war dann das, wo ich gemerkt habe, auch schade. Also offenbar, weiß ich nicht, da bin ich nicht mehr mit dabei. Aber wie gesagt, ich kann trotzdem beurteilen, für diejenigen, die das wollen, bietet dieses Spiel eine ganze Menge, weil das eben sehr kompetent gemacht ist.
Wir können das also zusammenfassen als nett.
Ja, nett oder überragend für diejenigen, die sowas mögen, oder furchtbar langweilig für all jene, die nicht so ihren Schwerpunkt bei sowas setzen.
Ja, also insgesamt nett.
Ja, sagen wir nett, das ist eigentlich ganz gut, ja.
Ah, wunderbar. Ja, danke Dom, ich habe keine weiteren Fragen.
Nee, ich habe auch nichts. Ich habe auch nochmal hier mit fliegendem Auge geguckt, alles abgehakt. Ja, schön. Dann, wenn da draußen aber noch Haken offen sein sollten, wenn ihr sagt, Mensch, Nebukadnezar, spannend, aber ich habe noch ein, zwei Fragen, dann gerne ab ins Forum von The Pod damit und dann gucke ich mir das an und beantworte das. Oder andere Menschen, die Nebukadnezar schon auf E-Sport-Niveau spielen, wissen die Antworten. Wir werden euch helfen, wir werden für euch da sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Tschüss!